Ich möchte uns für diesen Sonntag Palmarum den Hintergrund nach dem Bericht des Evangelisten Lukas schildern. Und sie brachten den Esel zu Jesus. Einige legten dem Tier ihre Mäntel auf den Rücken, bevor sich Jesus draufsetzte. Und auf dem Weg nach Jerusalem breiteten die begeisternden Menschen ihre Kleider auf der Straße aus. Sie wollten Jesus wie ein König empfangen. Als sie auf der Höhe des Ölbergs angekommen waren und Jerusalem vor ihnen lag, jubelten und sangen die Menschen. Sie dankten Gott für die starken, herrlichen Wunder, die Jesus getan hatte. Laut sangen sie: Heil dem König, dem Gott uns sendet. Gott hat Frieden aus uns geschlossen. Lob und Ehre dem Allerheiligsten. Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: Meister, verbiete du diesen Leuten so zu sprechen, das ist Gotteslästerung. Und Jesus antwortete ihnen: Wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Wege schreien. Eigentlich kennen wir diesen Text. Wir leben ja nicht nur in einer Zeit der Pandemie. Selbst da wird manches organisiert. Massenversammlungen, ob das immer klug ist, ist natürlich zu hinterfragen. Streiks. Uns sind also solche Zusammenkünfte sehr wohl bekannt. Das, was sich hier in Jerusalem abspielt, ich würde es einmal bezeichnen, war ein sogenannter Jesusmarsch. Ein Marsch für Jesus, eine Demonstration, nicht für Arbeitsplätze oder gegen einen Krieg, sondern eine Demonstration für Jesus. Jesusmarsch. Jesus kommt nach Jerusalem. Und das Volk bereitet ihm einen großartigen Empfang. Jünger sind nicht die 12 Jünger in diesem Textzusammenhang, sondern all die, die Jesus nachgefolgt waren und sich auf seine Seite versucht haben zu stellen. Und da geschieht etwas Eigenartiges für uns, wohl kaum nachvollziehbar. Bei irgendwelchen Aufmärschen, da kann man schon manche Kuriositäten entdecken, nicht nur von dem Fahnenschmuck oder Girlandenschmuck, der aufgezogen worden ist. Eine bunte Menge von Menschen legen ihre Kleider auf den Boden. Da stehen sie alle nebeneinander und ihre Kleider, natürlich die Obergewänder, wie große Tücher. Man könnte auch von einem roten Teppich, der ausgebreitet worden ist, liegen nebeneinander im Staub. Die schönen rot-goldenen Gewänder der Reichen neben den dreckigen, kratzigen Schafwolltüchern der Hirten. Vielleicht das elegante indische Seidentuch der Kaufmannsgattin neben dem großen, geflickten, grauen Lumpen des Bettlers. Und alle rufen es laut und deutlich: Jesus, du bist König, du kommst im Namen Gottes. Man müsste natürlich sich zunächst fragen, warum veranstalten die jubelnde Masse einen solchen Jesusmarsch? Sie merkten sicherlich, dass jemand Besonderes kommt. Sie spürten, nichts ist an diesem Tag zufällig. Alles ist eigentlich ein Teil eines großen Drehbuches, das Gott selbst geschrieben hatte. Und Jesus reitet auf einem Esel, wie der Prophet Zacharja vorausgesagt hatte. Eigentlich war es unüblich. Könige kamen auf Pferden geritten, mit Kriegswagen begleitet. Jesus kommt vom Ölberg, auch das gemäß der Propheten, die Israeliten erwarteten, dass der Messias vom Ölberg kommt. Und Jesus hatte seine Vollmacht ja bewiesen. Es war viel geschehen in dieser kurzen Zeit, auch wenn Jesus einmal seinen Jüngern sehr vorwurfsvoll die Frage stellt, wie lange muss ich eigentlich noch unter euch sein? Wann endlich begreift ihr es, worin die eigentliche meiner Sendung besteht? Wann versteht ihr das, wenn der Apostel Johannes schreibt, so sehr hat Gott die Welt, die Menschen, mich und dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, so wissen wir, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben empfangen. Das beeindruckte die Menschen, was hier geschah, und das zog sie an. Jesus, das ist mit ihm eine große Sache, und es ist immer gut, zu einer großen Sache zu gehören. Das war damals so, das ist heute so. Wir Menschen wollen zu einer großen Sache gehören, dann kann man vergessen, dass man selbst begrenzt ist und dass man nicht so stark ist, wie man gerne wäre. Für eine große Sache kann man eigentlich auch begeistert sein. Jesus, du bist König, du kommst im Auftrag des lebendigen Gottes, deines, unseres Vaters. Ich persönlich habe mir viel Zeit genommen, darüber nachzudenken, womit, gerade im Rahmen der Pandemie hat man ja viel Zeit, wenn man nicht mehr arbeiten gehen muss, wenn man zu Hause viel Zeit hat, wo man versucht, die offenen Lücken irgendwie mit welchen Dingen zu schließen. Womit beschäftigen wir uns? Liebe Schwestern und Brüder, was bewegt unsere Herzen? Was bewegt dein Herz? Was bewegt mein Herz? Natürlich, es gibt schon viele unbeantwortete Fragen, wo wir merken, dass selbst die Politiker unserer Zeit nicht immer die allumfassende Antwort dem Volk vermitteln können. Und es hat mich schon ein bisschen befremdet, als ich las in den Medien, dass die Verbindung zur Regierung auf 30% gefallen ist. Man traut es nicht mehr zu, unserer Regierung die entsprechenden Schritte zu tun, damit wir endlich aus der Pandemie herausgeführt werden. Was beschäftigt uns? Und da gäbe es sicherlich eine ganze Fülle von Situationen aus dem täglichen Leben. Stichwort Sport. Ich erinnere mich gut, und ich habe es auch schon mal bereits hier vorne gesagt, es war immer für mich beeindruckend, wenn ich am Sonntag oder am Samstag unterwegs war und durch Aue fuhr, und ein Fußballspiel war angesagt, die vollgestopften Straße, die PKWs, die irgendwo an den Straßenrändern parkten. Ich habe manchmal gedacht, auch wenn so unsere Gottesdienste voll wären, war das unrealistisches Denken meinerseits? Ist Gott nicht, ist ein kleines, viel stärker darauf zu antworten, als wir oft von ihm erwarten? Spott, nun das hat ja jetzt nun sehr nachgelassen im Zusammenhang mit der Pandemie. Vereine, die ohne Zuschauer spielen sollen, kann da überhaupt Stimmung aufkommen, wenn dann Tore geschossen werden? Die anderen setzen vielleicht als einen weiteren Schwerpunkt, immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich musste hier an unsere Mitbewohnerin im Haus denken. Wir hatten sie wiederholt auch im Seniorenkreis mitgebracht. Und wenn wir Termine absprachen, wo wir mal ein Spielnachmittag ansetzen wollten. Nein, das geht da nicht, da muss ich die und die Sendung sehen. Das muss ich gesehen haben, sonst fehlt mir etwas. Filme eine Fortsetzung der Serie, die jeden Abend vielleicht im Fernsehen kommt. Ein anderer Gedanke. Und ich frage mich, in welcher Richtung marschieren wir? Die vielen Geschäfte, die nun schon wochenlang nicht mehr öffnen können, wo nichts reinkommt und nichts rausgeht. Es ist schon ein Vorteil, wenn man irgendwie eine Arbeit hat, der man nachgehen kann. Stärke, Erfolg, dafür kann man etwas einsetzen. Und darum ist es schlimm, arbeitslos zu werden oder Kurzarbeitergeld zu beziehen. Plötzlich ist man allein. Ich gehöre nicht mehr zu den anderen dazu. Die Suche, liebe Schwestern und Brüder, nach der großen Sache, zu der ich dazugehören möchte. Das hat die Menschen nicht nur damals zur Zeit Jesu, sondern auch heute bewegt. Das war der Grund, warum sie gekommen waren zu Jesus, warum sie ihre Obergewänder ausgebreitet haben, geopfert haben. Und auf der anderen Seite standen die Pharisäer. Sie hatten eigentlich auch eine große Sache zu vertreten, ihre eigene Sache. Und jetzt merken sie, die Leute laufen uns weg. Dieser Jesus kommt besser an als wir, er ist unsympathischer, er ist sympathischer, rufen die Leute Jesus zu. Du bist der Messias, der Gesalbte, der König. Das war wie so ein Hammerschlag. Das passte den Pharisäern überhaupt nicht. Und man weiß ja selbst, sie wollten die mächtigen Führer der anderen sein und das Wort haben und Recht sprechen. Und darum ist es verständlich, dass plötzlich eine ausgesprochene Bitte im Vordergrund steht. Und die lautet schlicht und einfach, weise die Leute zurecht, dass sie so einen Quatsch nicht öffentlich publik machen. Du bist der Messias, der Gesalbte, der König. Das ist der Hammer, das passte ihnen überhaupt nicht. Und weil sie ja selbst die mächtigen religiösen Führer sind, befehlen sie, weise die Leute zurecht, bringe sie zur Vernunft, verbiete ihnen, dich Messias zu nennen, schicke sie heim. Haben Sie nicht eigentlich recht mit einer solchen Forderung? Was damals abging, als Jesus nach Jerusalem zog, als die Menschen zu Hunderten und Tausenden kamen und jubelten, das war doch nicht in Wirklichkeit echt. Die Leute kamen doch vor allem, weil mal was los war in der Stadt, weil sie das nicht versäumen wollten, dass sie nicht wirklich zu Jesus gehalten haben. Das hat man schon nach 5 Tagen später gemerkt, als Pilatus sie anspricht: Was soll ich mit diesem Jesus machen? Und wir kennen die Antwort. Eindeutiger kann sie nicht gegeben werden. Tod ans Kreuz mit ihm. Die Pharisäer haben eigentlich recht, wenn sie Jesus auffordern: Hallo, mach dem Theater hier ein Ende. Schicke die Leute heim, sie verlassen dich sowieso bald. Schau sie doch an, wir kennen sie doch. Und dann könnte man bestimmte Personen ein wenig in den Blickwinkel rücken. Der da vorne mit dem großen Palmenzweig, der so begeistert ruft: Gepriesen sei Jesus, gepriesen sei der Herr. Ist das nicht vielleicht Thomas? Den kannten sie gut. Schon als Junge saß er immer in den ersten Reihen der Synagoge im Gottesdienst, immer treu und zuverlässig. Immer hat er versucht, die Gebote Gottes zu befolgen. Und so hat es ja jemand mal bestätigt: Gebote halten habe ich alles von Jugend auf getan. Und dann sagt Jesus: Verkaufe alles, was du hast, und folge mir nach. Und da scheiden sich die Geister. Das war nun doch ein bisschen zu wuchtig, zu hart. Und das heißt dann, er ging glücklich, nein, traurig davon, denn er besaß viel, von dem er sich nicht trennen konnte. Oder Patricia, Nico, Thomas. Wir könnten jetzt unsere Namen mit aufzählen, die wir unterwegs sind auf den Begleitmarsch für Jesus. Vor Jahren als Student hatte mal unser Direktor gesagt, in Bezug auf Vorbereitung einer Evangelisation: Was haltet ihr von dem Thema? Vertreten die Christen nicht eine gute Sache oft zu schlecht? Was kommt rüber? Geschwister, was kommt rüber bei den Mitbewohnern in unmittelbarer Nachbarschaft? Sehen Sie es nur zum Gottesdienst gehen und sagen: Naja, der meint es wirklich aufrichtig und ehrlich. Ich denke, wir müssen die Botschaft von diesem Palmsonntag verstehen. Jesus hatte nie jemand fortgeschickt, egal woher er kam und wie er war. Denn Jesus wollte sie alle erreichen, begeistern und für ihn und für das Reich Gottes gewinnen, für die Liebe Gottes. Darum hat er nie jemand fortgeschickt. Das war seine Mission, sein Auftrag, sein Leben, nicht Menschen zu verurteilen, sondern Menschen einzuladen. Wie sagt es Jesus? Kommet her zu mir alle, die ihr euch abmüht, die ihr kurzatmig geworden seid, die ihr in der Gefahr steht, auf der Strecke liegen zu bleiben. Und hat nicht Jesus gesagt auch, wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht mein Jünger sein. Ist das nicht ein bisschen überspitzt, übertrieben? Aber Geschwister, das war die Missionsstrategie unserer Väter. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Du brauchst Jesus. Dieses Angebot gilt auch heute noch. Natürlich in der rechten Art und Weise, es unseren Mitmenschen zu vermitteln. Vielleicht bist du wie Nico. Man könnte das als eine Kurzfassung Nikodemus, und schon haben wir eine Vorstellung, was sich hinter dieser Person versteckt, der in den Schriften des Gesetzes bewandert war, der genau wusste, wie der Wille Gottes in unserem Leben auszusehen hat und der es eben doch nicht begreifen konnte, als Jesus ihm sagt, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, aus Wasser und Geist. Wenn das nicht geschieht, kann er nicht Bürger des Reiches Gottes werden. Egal, wer wir sind. Ich wünsche es uns, auch für die vor uns liegende Vor-Osterzeit und Osterzeit, dass wir uns inspirieren lassen von der Kraft des Heiligen Geistes und dass wir seine Zeugen sind, da wo er dich und mich gebrauchen will.